Wer quatscht? Der Nachhaltigkeitspodcast.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatscht. Diese Podcast-Folge sollte jede oder jeder gehört haben, der oder die ein nachhaltiges Unternehmen führt. Denn mein Gast in dieser Folge weiß ganz genau, warum nachhaltige Produkte eigentlich immer noch eine Nische sind und vor allem auch, wie wir sie mainstreamfähig machen. Dr. Johanna Gollenhofer ist Professorin an der Universität St. Gallen in der Schweiz und ihr Fachgebiet ist das Marketing. Dabei interessiert sie sich unter anderem für die Frage, was die breite Masse eigentlich davon abhält, nachhaltiger einzukaufen. Und diese Frage beschäftigte sie so sehr, dass sie gemeinsam mit Jan Pechmann ein Buch darüber geschrieben hat. Das 60% Potenzial heißt das und ist wirklich sehr, sehr spannend. Ich denke, jeder, der eine nachhaltige Brand führt, sollte das gelesen haben oder einfach bei dieser Folge von Verquatscht dranbleiben, denn die wichtigsten Punkte, die gibt's gleich hier im Podcast. Insofern wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Hallo Johanna.
Hallo Marisa.
Wir haben gesellschaftlich gesehen ein Problem, und zwar die Klimakrise. Das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Ich denke, darüber müssen wir in dieser Folge nicht sprechen. Und um der etwas entgegenzusetzen, sind wir irgendwo alle gefragt, und zwar auf unterschiedlichen Ebenen. Und in dem Buch, was du geschrieben hast, geht es um dieses ganze Thema Konsum, so würde ich es jetzt mal übertiteln. Und da haben ja ganz, ganz viele Leute in der Theorie eine Bereitschaft geäußert, da auch wirklich was zu verändern. Also die sagen, wir finden Nachhaltigkeit wichtig, die Hälfte ist sogar bereit, irgendwie einen Aufschlag für nachhaltige Produkte zu bezahlen, was ja enorm viel ist. Und was du aber auch klar machst in dem Buch ist, dass das halt leider erstmal nur Theorie bleibt, so ein bisschen. Was hält denn Menschen davon ab, ja, nachhaltiger zu konsumieren oder eben nach ihren eigenen Maximen sozusagen zu handeln?
Also da gibt es natürlich ganz verschiedene Erklärungsansätze, aber genau wie du es richtig beschrieben hast, in der Theorie finden es die Menschen eigentlich ganz gut. Wenn wir sie dann jedoch im Supermarkt beobachten würden, sehen wir, dann landen doch eher diese konventionelleren Angebote, das heißt die nicht nachhaltigen Angebote im Einkaufswagen. Wieso das so ist, ist einerseits nachhaltige Angebote, besonders im Supermarkt, kosten meistens mehr. Und ja, Menschen geben an, sie sind bereit, den Preisaufschlag zu zahlen, aber hier muss man sich verdeutlichen, das ist eine Angabe. Und wenn sie dann doch wieder in der Realität sind, dann greifen sie doch wieder zum konventionelleren Produkt und selbst wenn es nur 10 Cent sind. Das ist ganz klassisch, vielleicht hast du schon mal gehört, das nennt man diesen Attitude, Einstellung, Behavior, Verhalten Gap. Das ist zum Beispiel ein Grund. Ein anderer Grund ist auch, was wir herausgefunden haben in unserer Recherche, dass nachhaltige Produkte sind oftmals so designt oder oftmals in so grünen und braunen Farben gehalten. Das finden die überzeugten Öko-Fans so wahrscheinlich wie du und ich. Wir finden das noch ganz ansprechend. Aber die breite Masse denkt sich, hä, was will ich denn hiermit? Also ich will das gar nicht in Pappe verpackt haben. Oder auch, wie wir im Marketing über diese nachhaltigen Produkte kommuniziert haben. Und wenn man sich das mal sehr extrem vorstellt, so ein Eisbär, der auf seiner Scholle sitzt und die Scholle, die schmilzt weg, das ist traurig. Das berührt mich auch immer wieder, dieses Bild. Es ändert aber eigentlich im Endeffekt nicht viel an meinem Verhalten. Und das wissen wir eigentlich im Marketing / in der Kommunikation schon seit Jahren. Diese negativen Bilder, eigentlich funktionieren sie nicht. Auch Nachhaltigkeitsappelle wie lasst uns die Welt verändern. Da schreien 15% der Bevölkerung, ja, hurra, Veränderung finde ich gut. Aber der Großteil denkt sich, ich mich verändern? Ich habe ganz andere Sorgen. Bevor ich mich erstmal verändere oder anpasse, soll doch jemand anders tun. Das ist zum Beispiel auch noch eine große Herausforderung, wie so Menschen dann doch oftmals sagen, nee, ich will gar nicht. Man hat auch so eine gewisse Reaktanz. Es wurde auch über Jahre so ein bisschen mit dem erhobenen Zeigefinger gespielt. Und wenn wir jetzt uns die breite Masse anschauen, wir nennen die in unserem Buch die 60%, die ticken halt so und die ticken nicht so wie die Öko-Fans. Und wenn wir die jetzt haben wollen, dann müssen wir die auch ganz anders ansprechen.
Bevor wir dazu kommen, wie wir die ansprechen können, erzähl doch mal, wie kommt ihr auf diese 60%? Wo kommen die her?
Wir haben uns dann, ich bin ja Wissenschaftlerin und ich habe das schon gerne so ein bisschen in Zahlen fundiert. Aber als kleiner Disclaimer, die 60%, die ist ein bisschen plakativ gewählt, weil natürlich unterscheiden sich die 60% ein bisschen von Kategorie zu Kategorie. Und die sind ja auch sehr situativ. Also in manchen, sagen wir, in manchen Gelegenheiten sage ich, ich esse kein Fleisch und verhalte mich nachhaltig und greife eher zum Tofu-Steak und morgen esse ich dann doch wieder Fleisch. Deshalb haben wir die 60% abgeleitet aus verschiedenen Studien und Marktforschungsberichten. Und die sind teilweise von Deloitte rausgegeben, von der GfK. Und was schon spannend war, deren Werte lagen meistens so zwischen 45 und 65%, was die da in der Mitte rausgefunden haben. Also es ist wirklich die breite Masse. Und uns ging es auch besonders in dem Buch darum, wir wollen den Fokus jetzt auf die breite Masse lenken. Und dafür brauchen wir einen Begriff, wie nennen wir denn die breite Masse? Deshalb haben wir sehr plakativ für die 60% genommen. Weil wenn man sich mal die Medien anschaut, worüber berichten denn die Medien? Die Medien berichten einerseits über die Öko-Fans, das heißt über die sehr extremen Öko-Fans, zum Beispiel die Klimakleber oder auch Fridays for Future, über die reden wir sehr viel. Oder in der Schweiz reden wir auch sehr viel über die Ökomuffel, zum Beispiel die Schweizer, die mit ihren Privatjets die Umwelt verpesten. Aber was ist denn mit den Menschen dazwischen? Die bleiben fast so ein bisschen grau. Wir haben nicht mal einen Begriff, um über sie zu reden. Ne? Und wir brauchen unserer Ansicht nach erstmal einen Begriff, um über sie zu reden, um sie besser zu verstehen können und auch um sie dann besser ansprechen zu können.
Das heißt aber, diese 60%, wir bleiben jetzt einfach mal bei der Begrifflichkeit so, ich glaube, das bietet
Ja.
in dem Fall echt gut an. Da haben wir schon irgendwie die Möglichkeit, die von, ich sag mal, öko-interessierten Menschen zu richtigen Öko-Umsetzern zu machen, aber wir brauchen dafür die richtige Ansprache. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Das ist ein Hebel. Ob es zu 100% funktioniert und ob wir sie alle kriegen werden, ich denke, da müssen wir realistisch sein. Aber man muss sich auch immer fragen, was habe ich selber für einen Hebel? Und die ganze Idee mit dem Buch kam eigentlich auf, wo ich mich immer gefragt habe, wo mein Co-Autor Jan Pechmann eben auch, was ist denn die Rolle von Marketing in der grünen Transformation? Weil, wenn man sich das mal anschaut, die grüne Transformation, die hat sich oftmals in den Naturwissenschaften abgespielt. Oder auch entlang der Wertschöpfungskette. Also wir haben was berechnet, wie viel CO2, wir haben die Wertschöpfungskette optimiert, dann haben wir so einen CO2-Fußabdruck nach außen kommuniziert. Das ist alles sehr rational und das ist alles sehr faktisch. So ist aber der Mensch, ist meiner Ansicht nach dadurch so ein bisschen aus dem Fokus geraten. Weil wir haben jetzt schon diese technischen Fortschritte gemacht. Aber wie nehmen wir denn jetzt die Menschen mit? Wie begeistern wir sie auch für die grünen Transformationen? Das ist natürlich auch eine große Herausforderung für Politiker. Aber wir haben uns dann eben gefragt, wie begeistern wir den Menschen für die nachhaltigen Angebote? Weil die nachhaltigen Angebote sind mittlerweile in den Regalen. Eine der großen Herausforderungen ist, dass Menschen nicht dazu greifen. Also irgendwie haben wir noch nicht das wirkliche Narrativ gefunden, um darüber zu reden. Und sagen wir mal, Klimawandel sollte jetzt nicht mit Verzicht verbunden werden. Wir brauchen irgendwie ein neues Narrativ. Wie können wir Leute motivieren? Wie können wir positiver drüber reden? Denn wir wissen im Marketing eigentlich auch seit Jahren, negative Kommunikation funktioniert nicht. Zum Beispiel, wir haben jahrelang den Menschen erzählt, bitte trag einen Helm beim Fahrradfahren. Weil wenn du es nicht tust, dann platzt dein Gehirn auf, wenn du fällst, so in der Art. Das bringt sie aber nicht in den Store rein. Was sie in den Store reinbringt, ist, dass es viel mehr zum Lifestyle-Produkt geworden ist. Und das heißt eben auch, wir brauchen eine neue Geschichte, die wir über nachhaltige Angebote erzählen.
Und das Wichtigste, bevor man so eine Geschichte ja eigentlich dann entwickeln kann, ist, dass man die Leute, die man ansprechen will, sehr gut kennt und analysiert. Und das habt ihr ja in eurem Buch auch gemacht. Ihr habt da sogenannte Customer Insights formuliert, also Einblicke in das Mindset der Leute so im weitesten Sinne. Und ich würde mir die gerne mal mit dir ein bisschen genauer anschauen, zumindest ein paar davon, weil es sind ja doch einige. Und
Gerne.
das hast du ja vorhin auch schon so ein bisschen erwähnt und wo ich aber so drüber gestolpert bin, war, dass das Wort Nachhaltigkeit bei den 60% ein Imageproblem hat. Woran liegt das denn?
Vielleicht um kurz auszuholen. Ich mache den Test immer so ein bisschen. Also ich halte auch viele Vorträge über das Thema. Und sagen wir mal, wenn ich auf so Veranstaltungen bin, die so ein bisschen mehr in der Öko-Nachhaltigkeits-Bubble sind. Da greift sich jeder an den Kopf und denkt sich, das kann es doch nicht sein. Nachhaltigkeit ist doch das, was wir brauchen. Ich schreie Hurra, ich finde es so gut. Das ist so diese Nachhaltigkeitsbubble und das ist auch richtig und gut, dass wir sie haben. Also ich will die hier auf keinen Fall kleinreden. So, ich merke aber schon, wenn ich mehr so Vorträge halte, zum Beispiel für eine Hörerschaft, sagen wir mal Mainstream-Marketing, da fange ich an mit Nachhaltigkeit oder auch bei meinen LinkedIn-Posts und da habe ich die schon wieder verloren. Und genau das sieht man auch in den wissenschaftlichen Studien. Also man hat sich angeschaut, oder man hat versucht, besser zu verstehen, woran denken Menschen denn, wenn sie das Wort Nachhaltigkeit oder nachhaltige Produkte hören? Und hier muss man sagen, für die breite Masse, eben für die 60%, sind diese Assoziationen nicht so positiv. Da denkt man, man muss verzichten, ne? Auf Qualität zum Beispiel, oder auch auf Qualität, zum Beispiel nachhaltige T-Shirts färben erstmals noch ab. Menschen sind davon überzeugt, dass nachhaltige Desinfektionsmittel nicht so gut desinfizieren, etc. etc. Oder das nachhaltige Tofu-Steak kann halt auch nicht so gut schmecken. Oder sie denken an Bevormundung. Ich lasse mir doch nicht sagen, was ich zu tun habe. Sie denken an Verteuerung, weil nachhaltige Produkte kosten oftmals mehr. Und das kann man eigentlich immer so weiterspinnen. Und die Assoziationen sind hier nicht sonderlich positiv. Wenn man es noch extremer sagt, also noch schlimmer ist das Wort eigentlich fast vegan und so ein bisschen plakativ ausgedrückt.
Das merke ich übrigens auch im Internet. Also sobald es um das Thema vegan geht, da kommen die Hater. Da kommen die ganzen Leute, die völlig ausrasten unter dem Post und die härtesten Beleidigungen mir entgegenbringen, was ansonsten 0,0 der Fall ist. Aber wenn es ums Vegansein geht, da drehen die Leute am Rad.
Ja, und ich sage auch immer sehr plakativ, willst du ein Produkt nicht verkaufen, schreib vegan drauf mittlerweile. Und jeder, denke ich, der uns das immer noch nicht glaubt, ich rate immer so zum Dinner-Trick. Ich mache das auch immer so ein bisschen mit meinem Partner. Da sage ich, hey Schatzi, ich habe heute vegan gekocht. Und da beobachte ich ganz genau, was in deinem Gesicht passiert. Weil der ist klar 60%. Ich bin eher so Öko-Fans und er ist 60%. Und da muss er sich fast so ein bisschen so zusammenreißen, dass seine Kinnlade nicht runterfällt. Weil eigentlich denkt er sich, und ich merke genau, was passiert, das kann doch nicht so gut schmecken. Und deshalb, ich erwähne es gar nicht mehr, wenn ich vegan gekocht habe. Ich sage einfach, ich habe was Leckeres gemacht. Und es ist vegan. Also ich benutze es selbst bei meinem Partner so ein bisschen als trojanisches Pferd, weil man auf so eine Reaktanz stößt. Und wir haben den Begriff vegan sehr runtergewirtschaftet. Das lag auch daran, dass jahrelang vegane Produkte einfach nicht annähernd so gut geschmeckt haben. Also ich bin seit 25 Jahren Vegetarierin. Und ich esse erst seit 3 Jahren Fleischersatzprodukte. Das davor konnte man kaum essen. Also da ist auch die Industrie ein bisschen mit schuld, muss man schon sagen. Und auch mit dem Begriff Nachhaltigkeit. Man gewinnt bei der breiten Masse nicht unbedingt so viel. Erstens, wir haben Definitionsproblem. Was heißt denn wirklich nachhaltig? Rede ich jetzt über ökologische Nachhaltigkeit? Rede ich über soziale Nachhaltigkeit? Oder Leute definieren ja Nachhaltigkeit auch anders. Darf ich dir mal kurz eine Frage stellen?
Ja, gerne.
Genau, also wenn du dir vorstellst, du hast im Supermarkt die Auswahl zwischen einer Gurke in Plastik verpackt und einer Gurke, die nicht in Plastik verpackt, welche Gurke ist denn jetzt für dich nachhaltiger?
Das kommt ja im Prinzip darauf an, handelt sich um eine Biogurke und von wo kommt die? Also das sind da, glaube ich, jetzt für mich so persönlich die wichtigeren Faktoren erstmal. Am besten ist natürlich die unverpackte Biogurke, die saisonal aus dem Nachbardorf kommt, ja. Aber
Ja.
die kriegst du natürlich irgendwie 80% der Zeit nicht im Supermarkt, ne? Und dann ist halt die Frage, die Biogurke aus Spanien oder lieber die. Also ich muss da auch sehr, sehr oft sehr, sehr abwägen.
Ja, aber und du bist ja eigentlich schon fast Expertin in dem Bereich oder du bist Expertin in dem Bereich. Und was erwarten wir, wenn Experten oder Expertinnen sich schon schwierig tun mit so einer Frage? Was erwarten wir denn vom Endkonsumenten? Ich könnte das
Total.
gleiche weiterspielen. Kaffeekapsel versus Filterkaffee. Was ist nachhaltiger? Experten werden dir sagen, it depends. Das ist ja als
Ja.
Wissenschaftlerin so meine Lieblingsantwort eigentlich darauf. Aber es hängt davon ab. Und auch bei der Gurke, es hängt auch ein bisschen davon ab, was Nachhaltigkeit für dich ist. Wenn du sagst, Nachhaltigkeit für mich ist, ich will auf keinen Fall Mikroplastik in den Weltmeeren oder irgendwo auf der Erde für meine Kinder, dann sagst du natürlich die unverpackte Gurke. Aber wenn du sagst, Nachhaltigkeit ist für mich viel eher, ich will, dass weniger Lebensmittel verschwendet werden, dann bietet sich natürlich die Gurke in Plastik an, weil dann wird sie länger haltbar gemacht. Und ich meine, wir sind hier in so einer komplexen Sache drin. Und die meisten Menschen wollen das Richtige tun, aber wenn man sich das mal vorstellt, die stehen im Supermarkt. Ich kann die Fragen teilweise nicht beantworten. Du sagst auch, es hängt davon ab. Dann kloppen sich auch noch verschiedene Experten und Expertinnen darum. Ist ja kein Wunder, dass man teilweise einfach den Kopf in den Sand steckt und sich auch denkt, lass mich doch einfach damit in Ruhe, ich kann nicht mehr.
Voll. Also, das ist ein ganz, ganz großes Problem, dass wir halt diese ganze, also es ist alles zu komplex geworden. Kein Mensch kann das mehr greifen. Ich mache ja auch so Inhaltsstoffanalysen und sowas, ne? Und gebe das dann Leuten an die Hand. So, guck mal, da ist was drin, was irgendwie Ding ist. Oder hier ist kein schädlicher Inhaltsstoff drin. Aber das kann ja kein normaler Mensch leisten. Ich meine, ich kann das jetzt machen, weil ich das quasi beruflich machen darf, ja. Aber das kann ja, also das kann man von niemandem erwarten, dass man da zu jedem Inhaltsstoff im Bescheid weiß, aha, das ist ein Konservierungsmittel, was sich schlecht abbaut, das ist ein Konservierungsmittel, was sich gut abbaut, das ist das und so weiter und so fort, ne? Und deswegen Dieses Argument kann ich total fühlen, aber was ich voll krass fand irgendwie war, dass ihr auch geschrieben habt, für die 60% sei ökologische Nachhaltigkeit kein differenzierender Faktor mehr. Und da war ich so, what? Okay, Nachhaltigkeit hat ein Imageproblem. Okay, I see. Aber es ist kein differenzierender Faktor mehr. Was tun wir nun?
Die Frage ist immer, ich spiele die Frage so ein bisschen zurück. Also ich halte da ja auch immer viele Vorträge und ein differenzierender Faktor ist ja eigentlich immer etwas, was ein Produkt vom Wettbewerbsprodukt abhebt. Und ich habe das wirklich über verschiedenste Branchen, habe ich immer gesagt, hey, sag mir mal einen Wettbewerber, der sich gar nichts Richtung ökologische Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben hat. Und da wird es mittlerweile schon dünn. Und was man ja auch sieht, am Anfang ist etwas immer ein differenzierender Faktor. Also es hebt ein Produkt vom anderen Produkt ab. Aber irgendwann mal werden ja über Zeit differenzierende Faktor, wir reden ja von dem Marketing, zum Hygienefaktor. Das heißt, er wird mehr, er ist da und es ist auch wichtig, dass er da ist, weil wir müssen unseren Beitrag für die grüne Transformation leisten. Also es ist absolut kein Aufruf zum Greenwashing etc. Aber es wird halt stärker zum Hygienefaktor, es muss da sein. Und dann ist natürlich wieder die Frage, was differenziert denn in den Augen der Menschen? Und das ist meist halt eine starke Marke, eine tolle Geschichte. Und deshalb greift man dann zu dem Produkt. Und wenn es kein differenzierender Faktor ist, ist ja auch die Frage, sollte ich meine kostbare Werbezeit dafür verwenden, weil jede Sekunde kostet ja auch, oder verwende ich sie eher dafür, eine geile Story zu erzählen, die wirklich zu meiner Marke passt? Und auch wieder plakativ gesagt, ich würde schon fast übertrieben sagen, streicht Nachhaltigkeit einfach aus eurer Werbung. Nachhaltigkeit hat garantiert einen Platz. Wir haben Nachhaltigkeitsberichte. Für die Öko-Fans, die sich weiter darüber informieren wollen, brauchen wir diese Angebote. Wir müssen zum Beispiel Podcasts anbieten. Die müssen auf der Webseite tiefer gehen können. Nur sagen wir mal, auf diesen richtig teuren Werbeplätzen, wie vorne auf der Produktverpackung drauf, in dem Slogan der Produkte oder auf einem teuren Werbespot. Wenn wir an die 60% wollen, die denken eh schon, das ist negativ besetzt. Die glauben eh im schlimmsten Fall sofort, ist es Greenwashing oder nicht. Und die denken sich auch, hey, ich will eigentlich ein geiles Lifestyle-Produkt, will ich wahrscheinlich nicht unbedingt verwenden.
Krass. Das finde ich extrem spannend, weil, also wenn ich jetzt gerade so an die typischen Produkte denke, die so bei mir im Einkaufskorb landen, dann haben die alle irgendwie sowas natürlich auf ihrer Verpackung drauf und bewerben das natürlich oder kommen sogar im Pfandglas daher, was ja auch noch so ein bisschen nischig und sowas ist, ne? Und dass das für den Großteil der Menschen völlig unattraktiv ist, ist irgendwie eine
Ja,
krasse Erkenntnis.
aber du bist ja wirklich ein Öko-Fan. Also
Ja,
wahrscheinlich
total,
hättest du dich so
deswegen.
eingeordnet und es ist auch
Ja.
gut so. Und eigentlich ist es auch normal, du baust ja so einen Markt auf und du musst zuerst mal die Early Adapter gewinnen. Das sind die Öko-Fans. Und das ist auch vollkommen gut und die haben wirklich den Markt bereitet. Nur jetzt kommen wir eigentlich in die nächste Marktphase. Jetzt haben wir diese nachhaltigen Angebote und jetzt wollen wir wirklich, dass auch die breite Masse zu denen greift. Und dadurch ändern sich natürlich auch die Spielregeln ein bisschen. Und die breite Masse, wenn die auch irgendeinen Werbespruch sieht, wir haben nur eine Welt, das ist ansprechend für die Öko-Fans. Aber da denkt sich die breite Masse, Oder ich bringe öfters das Beispiel, es gibt so eine Bankenwerbung, habe ich vor kurzem auch ein Bild davon gemacht, am Flughafen in Zürich, weil ich musste unnachhaltig fliegen, kann ich auch zugeben. Und da steht ganz groß drauf, ich möchte eine Bank, die Nachhaltigkeit nicht nur als Trend versteht. Wen spricht denn dieser Werbespruch an? Also ganz klar wahrscheinlich die Öko-Fans und die sind im besten Fall schon bei einer nachhaltigen Bank. Die Ökomuffel werden sagen, oh mein Gott, lass mich in Ruhe, das Ganze ist mir viel zu Vogue. Also wirklich, die rennen weg. Und die breite Masse, wenn die mal tief in ihr Herz hineinhört, also die 60%, die denken sich schon, ja, Nachhaltigkeit ist wichtig, wir haben die planetaren Grenzen. Aber ganz ehrlich gesagt, was mich interessiert bei meinem Anlageportfolio ist meine Rendite. Und da sieht man schon, die sagen nicht, Nachhaltigkeit ist schlecht, aber wenn man sich Kaufkriterien anschaut, dann kommt Nachhaltigkeit über die verschiedenen Kategorien meistens erst an Platz 4 oder an Platz 5. Ganz vorne stehen wie traditionell oftmals die Qualität, der Preis, passt die Marke zu meinem Lifestyle. Und deshalb haben wir zum Beispiel für das Buch auch so ein Bild entwickelt, das ist so ein Tandem, wo wir sagen, wenn wir die 60% begeistern wollen, dann müssen vorne auf dem Tandem, müssen eben genau die Kriterien sitzen, die die Frage beantworten. What's in there for me? Gute Produktqualität zum guten Preis, mit einer geilen Marke zum Beispiel. Und die Nachhaltigkeit, die nimmt den hinteren Sitzplatz ein. Also die muss da sein, sonst kommen wir ja auch nicht in der grünen Transformation voran. Nur die tritt halt eher so im Hintergrund mit.
Okay, jetzt ist natürlich dann die zentrale Frage für Marken, die vielleicht auch schon sehr etabliert am, ich sag mal, Ökomarkt sind und sich eigentlich immer dadurch herausgestellt haben, dass sie öko sind. Ich denke so an die Biomarkt-Klassiker. Wie kriegen die es denn jetzt hin, diese 60% zu erreichen und wie vielleicht gerade nicht?
Wir haben uns das konkret angeschaut und wir haben den Begriff der Ökofalle entwickelt. Und wir haben uns genau anhand des Marketings angeschaut, wann ist das Marketing sehr stark auf die Ökofans ausgerichtet. Und sagen wir mal so, wenn ein Unternehmen nur die Ökofans haben will, nur 10% des Marktes, dann können die gern so weitermachen. Dann haben die ja ihr Ziel erreicht. Aber wenn die eigentlich mehr Menschen, wenn sie wollen, dass mehr Menschen ihre Produkte kaufen, dann bieten wir ihnen konkret 4 Anhaltspunkte. Und Marketing, jetzt kommt so Einführung ins Marketing auf Bachelor-Ebene, einmal Kurs, unterscheidet man klassisch eigentlich im Produkt, Preis, Promotion auf Englisch oder Kommunikation auf Deutsch und Placement oder Distribution auf Deutsch. Das sind so die 4 Hebel, die man im Marketing hat. Und einerseits kann man sich natürlich das Produkt anschauen und kommt das Produkt sehr stark in Ökofarben, dann könnte man in der Ökofalle sein. Und man könnte sich überlegen, wie kann man das denn ästhetisch attraktiver gestalten, dass es eben auch die 60% anspricht. Wenn man sich jetzt den zweiten Hebel anschaut, den Preis, bietet man seine Ökoprodukte an wie Preise auf dem Wochenmarkt, was ja doch sehr teuer ist. Das zahlen die Ökofans, aber die breite Masse nicht. Da muss man irgendwie was finden. Oder Richtung Kommunikation. Hat man in seiner Kommunikation eine Rhetorik wie auf der Klimademo? Ist gut für die Ökofans. Wir haben aber schon diskutiert, die breite Masse, die 60%, die finden das so eher fast abschreckend, bevormunden, ich doch nicht. Kann man eigentlich wieder alles durchgehen. Und auch zum Beispiel, wenn diese nachhaltigen Angebote zum Beispiel nicht immer einen Webstore haben, weil man denkt, dass Google die Inkarnation des Kapitalismus ist oder nur im Spezialhandel sind, jetzt wirklich übertrieben gesagt, nur im Spezialhandel zu finden sind, ist okay für die Ökofans, wenn man nur an die Ökofans will. Aber die breite Masse, die 60%, die wollen es bequem nicht. Die wollen es bequem. Das ist genau dieser englische Begriff der Convenience ja immer wieder. Und da hat man schon mal 4 Anhaltspunkte, woran man einfach mal sein eigenes Angebot auch wirklich prüfen kann. Man kann das Gleiche zum Beispiel auch machen, wenn man als Privatperson, wenn man eine Klimawoche organisiert, kann man sich natürlich auch fragen, mit dem Begriff alleine Klimawoche, wen erreiche ich dadurch? Ist es die Nachhaltigkeitsbubble? Und wenn ich nur die erreichen will, ist es vollkommen fair. Aber wenn ich zum Beispiel auch mehr die breitere Bevölkerung erreichen will, vielleicht muss ich da ein bisschen an meinem Wording schrauben. Vielleicht muss ich ein bisschen aufzeigen, was die wirklich aus der Klimawoche raus haben. Und ich denke, da hat man schon mal ein ganz gutes Analysetool für den Anfang.
Ich muss ja sagen, meine Assoziation zu diesem ganzen Thema und gerade auch so zu diesem Konflikt zwischen, ich bin eine Ökomarke und möchte einerseits Ökos und andererseits aber auch die 60% erreichen, weil das wäre ja, wenn man sich jetzt mal anguckt, okay, wir sind halt in einem kapitalistischen System und jede Marke möchte ja auch irgendwie Geld verdienen, ist ja ganz klar, die möchten ihre Leute bezahlen, die möchten Umsätze machen, ist ja logisch irgendwo. Dann ist ja eigentlich auch das Ziel, eben diese 60% mitzunehmen. Und meine erste Assoziation war eben so dieses Thema Black Friday, weil das wahrscheinlich etwas ist, was für die 60% sehr ansprechend ist, was das aber in der Öko-Bubble ja eher so ein bisschen kritisch gesehen wird, immer mal wieder. Also mir begegnen da immer mal wieder kritische Posts. Viele machen dann den Green Friday oder die Green Week und so weiter und so fort. Ob es da, also es verändert ja im Prinzip jetzt erstmal nicht das, was da passiert. Und ich frage mich dann so, kratzt das dann nicht an der Glaubwürdigkeit von so einer sehr, sehr grünen Brand? Weil im Prinzip werden ja eher unnachhaltige Praktiken gefördert.
Ja, und es geht natürlich auch so ein bisschen darum, wenn man als sehr nachhaltige Marke startet, wie behält man denn eigentlich auch seine Stammkundschaft? Und ich finde es immer super spannend zu beobachten, was eigentlich gerade bei Weleda passiert. Weleda ist ja eine sehr nachhaltige Marke. Also hat, ich glaube, jeder kennt die so für Naturkosmetik. Wenn man sich mal die Medienberichterstattung anschaut, die Umsätze bröckeln jedoch so ein bisschen. Obwohl der Naturkosmetikmarkt sich ja ganz gut hält. Gut, da gibt es halt einen Teil, die nehmen dann die Aldi-Naturkosmetik, weil günstiger ist. Aber man sieht schon, dass Veleda hier so ein bisschen im Wandel ist. Und wir haben die auch stark in unserem Buch drin. Und alleine, was Veleda im Management getan hat, ist ja super spannend. Die haben ja ein neues CEO, das ist ja Tina Müller, die Ex-CEO von Douglas. Und wer versteht die breite Masse 60% besser als Douglas? Dann haben die sich auch noch einen neuen CMO geholt, der davor bei Nivea war. Nivea ist ja auch eindeutig eine 60% Marke. Und für mich ist es klar ein Indikator, dass die versuchen, eindeutig mehr in diese breite Masse reinzukommen. Und man sieht ja auch schon ein bisschen, wie die sich gewandelt haben. Die haben jetzt so seit einem Jahr ihren eigenen Online-Store. Die arbeiten jetzt stark mit TikTok-Influencern zusammen. Man sieht auch so ein bisschen, dass die an der Produktverpackung arbeiten. Aber für Veleda wird ganz spannend sein. Also ich verfolge diesen Case sehr nahe immer. Was passiert denn wirklich mit der Stammkundschaft? Mit denen, die dieses Verstaubte fast und dieses Ökomäßige an Veleda fast ein bisschen mögen. Und das wird schon ein interessanter Stretch, wie wir den hinkriegen werden. Ich denke, in 1 bis 2 Jahren, Marisa, werden wir mehr wissen.
Bleibt auf jeden Fall spannend. Welches Beispiel bei mir da sehr präsent ist, ist tatsächlich Armed Angels. Ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen verfolgst, aber die haben ja auch mal angefangen, haben am Anfang eben Influencer-Marketing nur in dieser grünen Bubble gemacht. Inzwischen arbeiten die, glaube ich, mit allen großen Influencern zusammen, sind einfach riesig geworden. Und neulich habe ich eine Nachricht bekommen, dass die tatsächlich inzwischen sogar bei TK Maxx hängen, wegen quasi sowas wie Overproduction, weil sonst kommst du da ja eigentlich nicht hin. Und da dachte ich mir auch so, ist das jetzt noch nachhaltig, ehrlich gesagt.
Ja, und da, also müssen wir wahrscheinlich nochmal recherchieren, aber deren Produkte sind ja immer schon noch nachhaltig produziert.
Total, die sind
Was denn
fair,
nun?
die sind nachhaltig, aber dieses Konzept, ne? Also Slow Fashion ist das halt nicht mehr dann, ne?
Ja, aber da ist natürlich immer die Frage, werden wir die Leute wirklich von diesem Fast Fashion wegkriegen? Und deshalb machen wir in dem Buch ja auch sehr stark das Argument, also ich glaube nicht daran, ich glaube, es ist eine totale Fantasie, dass wir signifikant unser Konsumlevel nach unten schrauben werden. Und dann haben wir auch noch die ganzen Länder, die aufholen wollen. Also der größte Hebel, den wir jetzt meiner Ansicht nach im Marketing haben, ist, wenn wir schaffen, Leute von konventionelleren Angeboten zu nachhaltigeren Angeboten zu kriegen. Von der konventionellen Creme zu Veleda-Creme oder von dem wirklich konventionellen Fast Fashion zu Armed Angels. Das ist ein großer Hebel, den wir haben. Und dann kann man immer schauen, was spart man da zum Beispiel an CO2? Weil der Großteil von uns ist nicht bereit, seinen Konsum zu reduzieren. Wir werden nicht in den Wald ziehen und weniger konsumieren. Deshalb ist für mich wirklich dieser Shift hier, wie kriegen wir was von konventionellen Angeboten eher zu nachhaltigen Angeboten? Und Armed Angels, also hier, wie ich auch ihre Kommunikation lese, da steht ja Nachhaltigkeit jetzt nicht mehr im Vordergrund. Die
Überhaupt
sagen,
nicht.
hey, wir sind super fashionable, aber deshalb kaufen sie auch viele Menschen.
Total.
Also
Ist
finde ich auch
halt.
ein Top-Beispiel. Danke zum Teilen.
Ja, ich wollte zum Schluss sowieso noch ein bisschen auf die Systemebene heraus, aber ich ziehe das jetzt an der Stelle mal vor, weil wir da jetzt gerade schon so ein bisschen irgendwie angekommen sind, ne? Weil ja diese ganzen Ansätze, die auch in dem Buch diskutiert werden, die zielen natürlich oder die gehen von der Idee einer funktionierenden Green Economy aus, ne? Also von der Idee, dass wir unseren Konsum halt einfach in grün machen
Ja.
können. Jetzt habe ich, also wen das interessiert, ich verlinke die Folgen auch nochmal in den Shownotes und so. Ich habe ja auch schon an der Stelle mit Leuten gesprochen, die sich eben für die Gemeinwohlökonomie einsetzen, die sich für eine Postwachstumsgesellschaft quasi einsetzen. Und die haben immer argumentiert, die Idee einer grünen Wirtschaft, die kann nicht funktionieren, weil wir CO2-Emissionen und Wachstum nicht wirklich voneinander entkoppeln können. Wie siehst du das?
Ich kenne die theoretischen Ideen, auch so von der Postwachstumsökonomie, und ich finde die an sich auch sehr spannend. Ich bin halt Konsumpsychologin, das heißt, ich bin immer nah am Menschen dran. Und damit diese theoretischen Ideen auch zum Tragen kommen, geht oftmals einher, man muss zum gewissen Grad verzichten. Und für mich war das auch wieder so, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, es gab im Juli, hat die Süddeutsche Zeitung eine Umfrage gemacht und haben repräsentativ die Deutschen befragt, sind sie bereit, für den Klimawandel auf einen Teil ihres Wohlstandes zu verzichten? Und da haben 70% Nein gesagt. Ich hätte mal gesagt, vor 2 Jahren wäre die Umfrage noch ein bisschen anders ausgefallen, obwohl wahrscheinlich wären 70% auch schon nicht bereit gewesen zu verzichten. Mittlerweile ist es halt einfach salonfähig zu sagen, nee, man ist nicht bereit zu verzichten. Und ich finde, sowas zeigt auch einfach schon viel und das ist einfach in uns Menschen. Wandel ist langsam. Und ich sage nicht, dass wir nicht zu einer Postwachstumsökonomie kommen, nur garantiert nicht die nächsten 10 Jahre. Und ich will eigentlich jetzt schon einen Hebel haben. Und deshalb haben wir uns bewusst dafür entschieden, in dem Buch, in dem Setting von unserem jetzigen Wirtschaftssystem eigentlich zu arbeiten. Also wir haben die Grundannahmen ja gleich gelassen, haben uns einfach gefragt, was können wir jetzt in dem Moment machen? Was können Unternehmen morgen umsetzen? Und das heißt nicht, dass ich die Ideen da draußen schlecht finde und sowas. Nur man braucht sehr viel Zeit für den Wandel und auch konsumpsychologisch die Menschen dafür mitzunehmen, wird eine große Herausforderung sein. Die Öko-Fans sind begeistert. Die kaufen auch eher in diese Idee. Nur die breite Masse müssen wir echt überlegen, wie kriegen wir die da auch hin, die 60%? Wie reden wir mit ihnen darüber? Weil die denken sich, kein Wachstum ist Verzicht. Und dann kommt wieder die Frage, wer verzichtet denn schon gerne? Und deshalb sage ich auch immer, ich finde diese alternativen Ideen super spannend. Ich denke nur, um die Mehrheit der Menschen mitzunehmen, müssen wir auch darüber eine neue Narrative entwickeln. Weil so wie die oftmals geframed sind, dieses oftmals sehr dogmatische, ein bisschen, so kommt es an bei der breiten Masse, dogmatisch, Bevormundung, Verzicht. So kriegen wir die breite Masse, die 60%, nicht hinter uns und so kriegen wir die auch nicht und dann schaffen wir es auch nicht zum Wandel, weil dafür brauchen wir viele Menschen.
Wie kann denn der Hebel oder welche Rolle, in welcher Größenordnung können denn die 60% ein Hebel sein?
Man kann sich das eigentlich auch schön ja selber immer so ein bisschen verdeutlichen. Ich glaube, der Durchschnittsdeutsche hat so 11 Tonnen Fußabdruck CO2 im
Irgendwie
Jahr, ne?
sowas in den Dreh,
Liege
ja.
ich so zirkisch richtig. Zum Beispiel alleine Fleischkonsum ist der zweitgrößte. Da kann man sich natürlich, wenn man selbst nur seinen Fleischkonsum um 50% runterkriegen würde, hätte man einen Hebel. Wenn man das nochmal schafft, 40 Millionen der Menschen dazu zu kriegen, hat man schon natürlich einen Hebel. Natürlich liegt auch ein wahnsinniger Hebel einfach in der Produktion oder auch in der Industrie. Wie viel Energie wird da verschwendet? Wie viel Energie kann da eingespart werden? Das können die anderen tun. Aber wenn sich jeder selber fragt, was kann er tun? Ich würde mir den CO2-Abdruck anschauen. Sieht man alleine, wo liegen da die Hebel? Und sich dann denken, hey, vielleicht bin ich nur ein kleiner Punkt. Aber wenn ich das ja mit den 60% multipliziere, dann hat man doch schon wieder eine starke Masse dahinter.
Lass uns zum Schluss nochmal auf eine von euren, ich finde fast Grundforderungen des Buches kommen. Und zwar fordert ihr die Demokratisierung des grünen Konsums, also dass grüner Konsum im Prinzip zugänglich für alle sein muss, damit wir ja überhaupt erst diesen Hebel oder diese
Ja.
Hebelwirkung entfalten können. Wie können wir das erreichen?
Da gibt es ganz unterschiedliche Anknüpfungspunkte. Einer ist natürlich, es muss erschwinglich sein, weil Nachhaltigkeit darf kein Luxusprodukt sein. Also ist es momentan gerade leider noch. Aber wenn wir es wirklich demokratisieren wollen, das heißt, wir brauchen nachhaltige Angebote eigentlich auf dem gleichen Preisniveau wie konventionelle Angebote. Also das vegane Eis kann kein Preispremium vertragen von 20 bis 30%. So, jetzt natürlich die entscheidende Frage, wie kommen wir da wirklich hin? Weil nachhaltige Produkte kosten, oder nachhaltige Produkte im Supermarkt kosten oftmals in der Herstellung mehr. Also sagen Unternehmen, um meine Marge zu halten, muss ich einen Preisaufschlag machen. Die Menschen sagen aber, also ich will nicht auf mein Einkommen verzichten, das heißt mehr zahlen. Das heißt, wir haben Unternehmen, die verständlicherweise nicht auf ihre Marge verzichten wollen. Und wir haben Menschen, die verständlicherweise nicht auf ihr Einkommen verzichten wollen. Und das werden wir natürlich, und ich kann jetzt auch nicht den Unternehmen sagen, jetzt senk mal deine Preise, und ich kann jetzt auch nicht den Menschen sagen, jetzt zahl mal mehr. Und besonders wahrscheinlich für diese Krux, also wir haben ja in dem Buch relativ stark dieses Problem beschrieben, liegt halt wahrscheinlich der Spielbar außerhalb des Marketings. Also da sehe ich dann zum Beispiel den Spielbar eher bei der Politik. Da gibt es ja auch schon alternative Ideen, wo man sagen könnte, gut, zum Beispiel, man hat eine geringere Mehrwertsteuer auf nachhaltige Produkte. Dass es halt auch wieder für Unternehmen und Menschen attraktiv ist, weil was man ja auch ganz stark immer wieder in diesem Buch sieht, der Mensch ist kein Homo economicus. Das ist auch nicht das, was wir sagen. Also der Mensch ist ja auch sehr emotional getrieben, aber der Mensch ist halt doch sehr stark auf seinen Vorteil bedacht. Und das Unternehmen auch. Und das werden wir aus den Menschen auch nicht rauskriegen. Also das kriegen eben diese Öko-Fans aus sich raus, die echt sagen, hey, ich habe mich tief damit beschäftigt. Aber die breite Masse, was auch vollkommen fair ist. Also ich will da jetzt weder, ich bin ja auch teilweise 60%. Ich fliege manchmal noch, greife zur unnachhaltigen Alternative, weil es überhaupt nicht bequem ist. Also das werden wir nicht wirklich rauskriegen. Ich denke, deshalb muss man sich ganz konkret überlegen, wo liegen meine Spielbälle und wo liegen dann zum Beispiel doch die Spielbälle eher in der Politik.
Und welche Forderungen, vielleicht jetzt ganz zum Schluss, würdest du vor allen Dingen für euch als Marketingleute sozusagen da aus deinem Buch ableiten? Was müssen die vor allen Dingen beachten, wenn sie wirklich nachhaltige Produkte für die breite Masse zugänglich machen wollen?
Ich würde es vielleicht mal in einem Claim bringen. Und die Aufgabe vom Marketing ist jetzt endlich nachhaltige Angebote sexy zu machen. Weil es gibt die nachhaltigen Angebote, die sind da. Die sind teilweise Ladenhüter. Das heißt, wir müssen sie so verkaufen, dass Menschen sie auch unbedingt wollen. Und das funktioniert nicht mit dem Wort Nachhaltigkeit, das funktioniert nicht mit dem Wort Klima. Das haben wir leider so ein bisschen die Jahre heruntergewirtschaftet. Und deshalb beschreiben wir das auch so ein bisschen, dass eigentlich wieder so zum guten Marketing zurückgehen. Und wir haben im Marketing schon immer verstanden, die breite Masse, die 60% zu bewegen. Können wir uns ja vorstellen. Rauchen war nichts Gesundheitsschädliches, sondern Rauchen steht für Freiheit. Und wenn wir das hinbekommen haben, dann lasst uns das doch auch wirklich hinkriegen für nachhaltige Angebote. Weil wir wissen selbst auch, wenn Menschen ein Produkt so cool finden, dann zahlen sie manchmal doch wieder mehr dafür. Aber lasst uns Nachhaltigkeit endlich sexy machen.
Das ist ein wunderschönes Wort zum Schluss. Vielen Dank, liebe Johanna. Ich verlinke natürlich alle Infos zu deinem Buch in den Shownotes und in der Beschreibung
Gerne.
der Folge. Und vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir, Marisa.
Das war's bei Verquatscht. Mehr Informationen zu den GesprächspartnerInnen findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst oder euren Freunden von dem Podcast erzählt. Und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast.